SWR 2 Forum. Heute zum Thema: Ein Fest für Putin. Verkommt Olympia zum Prestigeprojekt? Am Mikrofon Matthias Hiege. Ohne Putin läuft in Sotschi nichts. Sogar die Kostüme zur Eröffnungsfeier brauchen den Segen des Präsidenten. Im Alleingang hat Putin die Winterspiele nach Russland geholt. Aber um welchen Preis? Aus Angst vor Anschlägen wird eine ganze Region zum Hochsicherheitstrakt. Korruption hat die Kosten explodieren lassen. Bürger wurden enteignet, die Umwelt geschädigt, Arbeiter um ihren Lohn geprellt. Wer hat da noch Lust auf Olympia? In Deutschland, Österreich und der Schweiz lassen sich die harten Auflagen des IOC nicht mehr durchsetzen. Dort haben die Bürger mit klaren Mehrheiten gegen Olympia-Bewerbungen gestimmt. Gehen die Spiele in Zukunft nur noch an autoritäre Regime? Wir diskutieren darüber in diesem SWR2-Forum mit der grünen Sportpolitikerin Viola von Kramon, mit dem ehemaligen Vizepräsidenten des Nationalen Olympischen Komitees und Sportprofessor Helmut Diegel. Und aus Sotschi ist uns Stefan Lack zugeschaltet. Er ist Russland-Korrespondent für den ARD-Hörfunk. Herr Lack, am Freitag geht's los. Alles bereit für Putins perfekte Spiele?
Naja, ob es perfekte Spiele werden, das lassen wir mal dahingestellt. Aber wenn wir über die Vorbereitungen sprechen, dann kann man festhalten, dass alle Sportstätten weit fertig sind, die meisten Infrastrukturmaßnahmen abgeschlossen sind. Es fährt beispielsweise jetzt ein Zug von Krasnaja Poljana runter ans Schwarze Meer, wo der Olympiapark mit den Eisarenen steht. Wir haben das auch schon ausprobiert. Das klappt alles reibungslos. Die Autobahnen sind gebaut. Kurz gesagt, die technischen Vorbereitungen sind abgeschlossen. Sogar das Wetter spielt mit. Wir haben in den vergangenen Tagen hier in den Bergen heftigen Schneefall gehabt, sodass diejenigen, die für die Reparierung der Pisten Leuten zuständig sind, sagen, tja, es ist perfekt, es könnte jetzt eigentlich losgehen.
Auch der russische Präsident hat alles persönlich ausprobiert. Er hat die Generalprobe zur Eröffnungsfeier abgenommen, hat sich Bühnenbilder und Kostüme vorführen lassen. Er zeigt sich vor den Kameras als Skifahrer und Eishockeyspieler, kümmert sich um jedes Detail. Putin als Vater der Spiele, erleben Sie das so in Sotschi?
Ja, ich glaube, das kann man schon sagen. Gestern gab es im russischen Fernsehen nochmal Ausschnitte aus einer Dokumentation, die demnächst gezeigt wird, wo Putin in voller Länge, sag ich mal, seine Position auch darlegen konnte. Und er sieht sich ja selbst auch als derjenige, der die Idee von Olympia im Westkaukasus entwickelt hat. Er hat gesagt, er sei 2001, 2002, damals noch zu Beginn seiner Karriere mit einem Geländewagen hier durch das Westkaukasus gefahren und er hätte damals schon die Idee gehabt, man sollte doch hier Olympische Winterspiele durchführen und hat das ja dann auch letztlich vorangetrieben und mit durchgesetzt. Insofern ist es schon völlig richtig zu sagen, er ist nicht nur Initiator, er ist derjenige, der für die Olympischen Spiele hier steht. Das ist wirklich sein ganz großes Projekt.
Der rheinland-pfälzische Sportminister Roger Lewins hat das ein Stückchen schärfer formuliert. Beim russischen Präsidenten hat man schon stark den Eindruck, sagt er, das sind Werbespiele für Putin, koste es, was es wolle. Herr Diegel, Werbespiele für Putin?
Ohne Zweifel werden diese Spiele Putin nützen, insbesondere innenpolitisch. Außenpolitisch ist die Rechnung gewiss nicht aufgegangen. Allerdings glaube ich, wann immer Olympische Spiele ausgerichtet wurden, gerade auch Winterspiele, so wurden sie immer auch mit politischen Intentionen verbunden. Und insofern ist das, was in Sotschi sich in diesen Tagen ereignet oder auch im Vorfeld ereignet hat, keineswegs außergewöhnlich. Wenn ich nur an die Spiele von Salt Lake City denke, da hatten wir ja vergleichbare Probleme im Vorfeld zu beobachten. Auch dort gab es schon einen Hochsicherheitstrakt. Auch dort war die Großstadt weit entfernt von den olympischen Skigebieten. Seit Salt Lake City ist es üblich geworden, dass man angesichts der Größe des Projekts sich in einer großen Stadt niederlässt. Das ist ein Entwicklungsproblem, das vorrangig das IOC zu verantworten hat. Die Spiele sind sehr groß geworden. Dadurch sind sie auch sehr bedeutsam, was ihre massenmediale Betreuung anbelangt. Da ist es wohl sicher das größte Medienereignis, das der Sport zu bieten hat. Und vor dem Hintergrund ist es naheliegend, dass da sehr viele politische Implikationen damit verknüpft sind.
Frau von Kramon, eigentlich ganz gewöhnliche Spiele, sagt Herr Diegel. Sie waren vor ein paar Wochen in Sotschi. Wie haben Sie das erlebt?
Also wir haben natürlich da einen besonderen Fokus auf die Gruppen gelegt, die extrem negativ betroffen sind. Der Eindruck vor Ort ist, die Leute sind müde. Die sind nicht unbedingt in olympischer Stimmung. Die Mitarbeiter der städtischen Verwaltung mussten ihre Weihnachts- und Winterferien opfern, um diese Stadt zu säubern, um Bäumchen zu pflanzen, um als sogenannte Volontäre, die sie offensichtlich nicht sind, denn sie wurden verpflichtet, in den Ferien zu arbeiten, die Stadt aufzuräumen und auf den Haupteinfahrtsstraßen einen freundlichen Eindruck zu verschaffen. Also die Menschen, die wir getroffen haben, die entweder umgesiedelt wurden, die enteignet wurden, die seit Monaten, seit Jahren keinen Wasseranschluss mehr haben, die keine Heizung haben, die unter dem Staub und unter dem Lärm seit Jahren leben, die hatten jetzt nicht unbedingt so den Eindruck, dass das ein freudiges Ereignis wird, sondern die sind einfach froh, wenn es vorbei ist und fragen sich natürlich, wie geht es dann weiter? Kümmert sich dann jemand um uns? Wird sich dann jemand unserer Probleme annehmen? Bekommen wir dann Entschädigungszahlungen? Ist da irgendjemand verantwortlich?
Klar, es gibt in Teilen der Bevölkerung wirklich diesen Zustand der Erschöpfung. Das habe ich auch festgestellt, vor allem oben in dem Bergdorf Krasnaya Poljana, wo ja die Veränderungen wirklich mit, für mein Empfinden zumindest, mit am gewaltigsten sind, habe ich sehr, sehr viele Menschen gesprochen, die gesagt haben, ja, die haben hier unser kleines Dorf wirklich auf den Kopf gestellt. Ich habe mich gestern mit einem Imker dort unterhalten, der mir auch gesagt hat, hier ist eigentlich niemand Befürworter der Spiele. Es ist richtig, wir sind alle froh, wenn das vorbei ist. Aber die andere Seite findet man dann schon auch in Sochi, das muss man fairerweise auch sagen, dass es hier auch Menschen gibt, die die Infrastrukturmaßnahmen befürworten. Das sind nun nicht diejenigen, die enteignet worden sind, die zwangsumgesiedelt wurden. Aber ich habe auch viele Menschen gesprochen, die gesagt haben, ja, das muss man schon wertschätzen, was hier passiert ist. Wir hoffen darauf, dass wir auch in den kommenden Jahren wieder immer mehr Touristen hier anlocken, dass das Arbeitsplätze sichert. Diese Argumente hört man zweifelsohne auch in Sochi. Es ist nicht so, dass die Stadt ausschließlich aus Olympiagegnern besteht.
Und diese Menschen bekommen jetzt die teuersten Spiele in der olympischen Geschichte. Sie kosten so viel wie die 5 Winterspiele davor zusammen. Sie werden rund 4-mal mehr kosten als ursprünglich geplant. Was macht Sochi so teuer, Herr Lag?
Also es ist zum einen sehr, sehr viel Geld in dunklen Kanälen versickert. Das hat ja sogar der russische Rechnungshof auch bemängelt. Ein weiteres großes Problem ist, denke ich, Fehlplanung, wodurch sich auch viele Bauarbeiten massiv verteuert haben. Das prägnanteste Beispiel dafür ist sicherlich der Bau der Sprungschanzenanlage, die letztlich über 200 Millionen Euro gekostet hat und damit mehr als 20-mal so teuer ist wie die Schanze in Garmisch-Partenkirchen, die ja auch erst vor wenigen Jahren komplett neu gebaut worden ist. Es hat viele, viele Gründe. Klar, dass auch alles hier letztlich neu aus dem Boden gestampft werden musste, ist sicherlich auch ein großer Faktor. Aber ich denke, Korruption, Vetternwirtschaft und Fehlplanung sind wahrscheinlich die Hauptgründe für diese immensen Kosten.
Herr Diegel, nach normalen Spielen klingt das aber nicht.
Also ich denke, diese Spiele sind ohne Zweifel besondere Spiele und ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass sie an einem Ort stattfinden, wo man normalerweise keine Olympischen Winterspiele veranstalten sollte. Insofern ist der Fehler, der hier gemacht wurde, zurückzuführen auf eine Entscheidung, die vor 8 Jahren bereits erfolgt ist, als die Evaluationskommission des IOC vor Ort war. Und dort hat man über die Vergabe vorbereitend entschieden, obgleich man weder die Sportstätten selbst kannte, noch war es klar, dass unter diesen klimatischen Bedingungen überhaupt Spiele stattfinden können. Allein dieser Sachverhalt machen die Spiele von Sochi zu besonderen Spielen. Das, was Sochi natürlich auszeichnet, ist, dass sie die teuersten Spiele sind und damit ein Modell vorgeben, das für die olympische Bewegung fatal ist. Denn vergleichbare Spiele mit vergleichbaren Investitionen, mit vergleichbaren Neubauten, kann es in der weiteren Zukunft nur noch in ganz wenigen Staaten der Welt geben. Und das sind ganz gewiss nicht offene Demokratien. Das heißt, hier wird ein völlig falsches Signal gesetzt. Diese einzelnen Bauten sind architektonisch alle äußerst spektakulär. Und ich möchte gar nicht die Architekten selbst in Frage stellen. Derartige spektakuläre Sportbauten hat es immer bei Olympischen Spielen gegeben.
Und die Deutschen haben kräftig mitgebaut?
Ja, wir haben profitiert, wie immer. Denn es waren ja auch deutsche Architekten, es waren deutsche Bauunternehmer. Wie wir überhaupt bislang bei allen sportlichen Großereignissen der Welt erheblichen Profit, auch ökonomischen Profit ziehen konnten. Aber das alles ist dennoch keine Begründung, dass man auf der Grundlage dieser völlig undurchdachten Planung diese Entscheidung zugunsten Sotschi hat treffen können. Das IOC hat diese Entscheidung wohlwissend, dass andere Bewerberorte sehr viel geeigneter für Olympische Spiele gewesen wären. Und die Hintergründe dieser Entscheidung, die sollten offengelegt und auch der Kritik unterworfen werden. Der Fehler wurde also vor 7 Jahren gemacht, nicht erst vor wenigen Wochen.
Also bei der Evaluierungskommission war es in der Tat so, dass Sotschi ganz hinten war, in allen Bereichen. Also bei den Hotelkapazitäten, bei der Ökologie, bei der Infrastruktur, hinter Pyeongchang und hinter Salzburg natürlich.
Also Pyeongchang so, in sagen, Südkorea.
Genau, richtig. Und Herr Diegel sagt natürlich zu Recht, man muss die Hintergründe der Entscheidung beleuchten. Jetzt haben wir natürlich auch im Vorfeld von Sotschi in verschiedenen Berichten immer wieder auch Revue passieren lassen, wie 2007 Putin mit 7, 8 Antonovs in Guatemala mehrere Tage den Leuten, den stimmberechtigten IOC-Mitgliedern suggeriert hat, dass er auch gegebenenfalls bei 30 Grad plus in den Subtropen Schnee und Eis erzeugen kann. Und wenn das ausreicht, ja, um eine Entscheidung, die man möglicherweise für Salzburg hätte treffen sollen, zu revidieren, dann muss man keine Hintergründe beleuchten, dann ist offensichtlich da irgendwo ein gewisses Schmiermittel geflossen. Ja? Also man lässt sich ja sonst in 2, 3 Tagen nicht davon überzeugen, dass vielleicht Sotschi der geeignete Ort ist, obwohl da gar nichts ist. Und die Frage des IOCs, die sie immer wieder nach vorne stellen, zu sagen, naja, so in der postsowjetischen Zeit ist es doch auch schon mal wieder an Russland, ein Skigebiet zu entwickeln und wir müssen denen das doch auch zugestehen. Dann sage ich, ja natürlich, 50% der Fläche in Russland ist Permafrost. Wäre man ins Altai gegangen, in den Ural, irgendwo, da wo es wirklich kalt ist, da wo man wirklich auch nachhaltige Olympische Spiele hätte garantieren können, hätte keiner was dagegen gehabt. Aber sozusagen diesen Widerspruch an der Côte d'Azur Russlands, Olympische Winterspiele zu installieren, das ist einfach pervers. Und ich glaube schon, natürlich gibt es auch Befürworter in der Stadt, keine Frage. Aber wirklich alle die ich am Anfang gesprochen habe, auch die Gegner, haben gesagt, wir waren alle Befürworter am Anfang. Wir haben uns riesig drauf gefreut. Aber so, wie Olympische Spiele heutzutage angelegt sind, ja, selbst mit Bad Governance, selbst unter russischen Bedingungen, hätten wir gedacht, man hätte das irgendwie vernünftig hinbekommen können. Aber es gibt überhaupt keinen externen Mechanismus. Es gibt überhaupt keine Kontrollmöglichkeit, kein Monitoring, keine Schiedsinstanz, keine Begleitung durch das IOC, wo man Missstände, die offensichtlich in Russland sowieso vorhanden sind, aber natürlich nochmal akkumuliert im Vorfeld der Olympischen Spiele auftreten, wo man das hätte melden können und dann auch beheben können. Und ich glaube, das, was Herr Diegel sagte, ist einfach, es hinterlässt einen gewaltigen Schaden für die olympische Bewegung. Und wir sehen ja auch an einer aufgeklärteren internationalen Zivilgesellschaft und vielleicht möglicherweise dann auch Bewegung bei den Sponsoren, dass das hoffentlich vielleicht erstmal das letzte Mal war, dass wir so eine Dimension von Olympischen Spielen dort in Russland gesehen haben.
Darauf werden wir noch kommen. Vielleicht noch mal kurz zur Vergabe 2007. Putin hatte sich ja persönlich eingesetzt. Er hat in Guatemala die Bewerbungsrede gehalten. Und dieses große Russland hat kein alpines Wintersportzentrum. Das war eines seiner zentralen Argumente, um für Sotschi zu werben, Herr Lack. Stimmt das eigentlich, was Sotschi nötigt, damit die Russen in Russland Skifahren können?
Naja, es gibt in Russland in der Tat keine alpinen Skigebiete, die jetzt mit Österreich, mit der Schweiz, mit Frankreich oder Italien mithalten könnten. Es gibt schon einige Gebiete, beispielsweise beim Elbrus, auch an anderen Stellen des Nordkaukasus. Aber es ist in der Tat so, dass hier in Sotschi sicherlich das modernste Skigebiet nun entstanden ist. Wenn man nun sich die Frage stellt, ist das denn in Zukunft konkurrenzfähig? Da haben natürlich sehr, sehr viele auch ihre Zweifel. Das hängt vor allem daran, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis hier in Sotschi bei weitem nicht stimmt. Man kann sich von Moskau aus auch in den Flieger setzen und ist in 2,5 Stunden in den Alpen und kriegt doch wesentlich mehr Flair dort mit wesentlich mehr Leistung auch geboten. Insofern habe ich meine Zweifel, dass Sotschi nach den Olympischen der trendige Skiort sein wird, wo alle Russen unbedingt mal Skifahren wollen. Ich glaube, es wird auch in Zukunft so sein, dass die meisten einen Urlaub in den Alpen vorziehen werden.
Homophobie, Menschenrechtsverletzungen, rassistische Unruhen und Terror von Islamisten, das gab es in Südrussland auch schon vor 7 Jahren, als diese Spiele nach Sotschi vergeben worden sind, in einem subtropischen Badeort. Warum trotzdem Russland? Wie ist diese Entscheidung des IOC zu erklären?
Ich denke, das eigentliche Problem dieser Entscheidung in Guatemala ist darin zu sehen, dass im Vorfeld bereits klar war, dass am Ende es nur Sotschi sein kann. Warum? Weil die Olympischen Sommerverbände in der Regel die Mehrheit der Stimmen haben im IOC. Sie haben gar keine Belange. Das heißt, sie sind gar nicht an diesen Spielen selbst interessiert. Und wenn man weiß, welche Rolle die Staatsunternehmen Russlands dabei gespielt haben, insbesondere das entscheidende Unternehmen Gazprom, aber auch andere Organisationen wie die VTB Bank und andere russischen Unternehmen, dann sieht man, dass natürlich auf eine ganz zunächst einmal oberflächlich betrachtet legale Weise über die Vergabe von Sponsoring-Partnerschaften durchaus eine Klientel an sich gebunden werden kann, die bereit ist, seine Stimme für ein Land abzugeben, mit dem man eigentlich ansonsten keine eigenen Interessen zu verknüpfen hat. Und auf diese Weise entstanden die großen Mehrheiten, insbesondere nach dem zweiten zum dritten Wahlgang. Hier sieht man, dass die Kriterien, die zu beachten sind, wenn Olympische Spiele vergeben werden sollen, nicht ausreichend professionell definiert sind, dass sie auch nicht kontrolliert werden können, dass überhaupt das Vergabesystem sich demokratischer Spielregeln entzieht. Und hier ist die grundlegende Frage, wie das IOC sich zu reformieren hat, wenn auch in der weiteren Zukunft in westlichen Demokratien Olympische Spiele noch ausgerichtet werden sollen.
Putin will die perfekten Spiele und dafür hat er sich mit Südrussland und der Nähe zu den unruhigen Kaukasusrepubliken eine brandgefährliche Region ausgesucht. Im Dezember gab es die Bombenanschläge in Wolgograd. Es gibt eine Videodrohung von Islamisten gegen die Spiele. Die Amerikaner raten ihren Athleten nicht in der Sportkleidung auszugehen. Sie haben zwei Kriegsschiffe ins Schwarze Meer geschickt. Herr Lack, wie erleben Sie das vor Ort? Wie schützen die russischen Sicherheitskräfte die Spiele?
Also alles, was in irgendeiner Form mit den Olympischen Spielen hier in Sotschi zu tun hat, ist wirklich extrem hart abgesichert. Nehmen wir beispielsweise die Bahnlinie von Adler vom Olympiapark hier am Meer rauf in die Berge. Bin gestern diese Strecke abgefahren und da konnte man erkennen, dass wirklich ein meterhoher, zweifacher Metallzaun diese Bahnstrecke absichert. Es sind wirklich alle paar Meter sind Videokameras dort installiert. Es ist unglaublich aufwendig, in diese Bahnhöfe überhaupt zu kommen. Metalldetektoren sind überall üblich. Man braucht diese Akkreditierung, die man vorzeigt. Wir haben erlebt, dass man beispielsweise keine Lebensmittel mit in den Zug nehmen darf. Das sind nur so einige Beispiele. Vielleicht noch was, wenn man dann auf der anderen Seite des Tals die alte Straße von Krasnaya Poljana wieder dann hinunterfährt zum Meer, dann kann man erkennen, dass in den Wäldern rechts und links der Straße überall Soldaten in Unterständen hocken. Es gibt Kontrollpunkte auf allen wichtigen Strecken. Man kann jederzeit angehalten werden, muss sich ausweisen. Das gleiche Prozedere beim Zugang zum Hotel, wo man ohne Akkreditierung jetzt in unserem Fall überhaupt hineinkommt. Also das ist schon, ich würde mal sagen, so ein Hochsicherheitstrakt für sich. Und es gibt natürlich die berechtigte Befürchtung, dass dieser Funke, der ja eigentlich der Begeisterung, der eigentlich bei Spielen auch vorhanden sein sollte, sich nur wirklich ganz, ganz schwer auf die Bevölkerung übertragen lässt. Schaut man sich nochmal an, wie viele Menschen hier vor Ort tatsächlich die Spiele auch verfolgen können, dann sind das ja viel, viel weniger als sonst beispielsweise bei Wintersportveranstaltungen üblich. Wenn man in Willingen das Skispringen sieht mit 35.000 Zuschauern und sieht dann hier zum Vergleich, dass gerade mal 7.500 Zuschauer hier Platz haben, dann macht das schon so einiges deutlich, dass das Spiele sind, die hier vor Ort in einem ganz kleinen Kreis nur verfolgt werden können.
Was die Sicherheit anbelangt, ich war bei allen Olympischen Spielen in den letzten 20 Jahren vor Ort und wir hatten genau die gleichen Verhältnisse in Salt Lake City, in Atlanta. Es gab trotzdem einen Terroranschlag. Wir hatten enorme Sicherheitsvorkehrungen in London. Also das ist nun mittlerweile leider die Realität bei sportlichen Großveranstaltungen, dass Militär und Spezialkräfte der Polizei vor Ort sind, dass man einen enormen Aufwand betreiben muss, um angeblich oder tatsächlich die Sicherheit aller Gäste zu gewährleisten. Das ist in der Tat problematisch, wenn man dies als Ort der Völkerverständigung bezeichnen möchte. Aber es ist die Realität der Spiele, nicht nur in Russland.
Anders als bei den Spielen in London, da sind die russischen Funktionäre auch gegenüber den Athleten misstrauisch. Homosexuelle Sportler sollen nicht mit Kindern sprechen. Der Chef des Organisationskomitees Tschernyschenko hatte gesagt, die Athleten dürfen sich auf Pressekonferenzen nicht politisch äußern. Das wurde dann wieder zurückgenommen. Sind das alles nur Missverständnisse oder werden auch die Sportler gegängelt und überwacht?
Na gut, ich glaube schon, dass es da in Russland natürlich eine spezielle Situation gibt und also insbesondere die Entwicklung Homophobie oder an den homosexuellen Gesetz, das war natürlich 2007 in dieser Form so nicht absehbar. Das muss ich jetzt einfach zur Verteidigung sagen. Die anderen Fragen, die Sicherheitsfragen, die Überlegungen, bekommt es Putin hin? Und das war ja sein Ursprungsplan, diesen Nordkaukasus zu befrieden mit einer Form von Regionalentwicklung, nachhaltigen Tourismus, also sozusagen da in diesem Biosphärenreservat so viele Arbeitsplätze zu schaffen, dass da im Grunde keine militärischen Auseinandersetzungen in Zukunft mehr notwendig sind. Die Rechnung ist sicherlich nicht aufgegangen. Ob die Athletinnen und Athleten gegängelt werden, ich meine, der russische Staat hat mit dieser Gesetzgebung ganz klar gegen die Olympische Charta zuwidergehandelt und das hätte man einfach von Anfang an auch so offen ansprechen müssen. Und dieses Rumeiern seitens des IOCs und die Frage, wer darf sich wann, an welchem Ort, in welcher Form, wie politisch äußern, zeigt ja auch, wie wenig klar das auch reguliert ist. Der Präsident Thomas Bach sagt in der Telefonkonferenz, natürlich dürfen sich die Athletinnen und Athleten äußern. Der Vorsitzende des russischen Komitees sagt, nein, das ist ein Missverständnis. Also ehrlich gesagt, was mir bislang zu Ohren gekommen ist, ist eine vorsichtige Zurückhaltung und kein Ermuntern, ja, der mündigen Athletinnen und Athleten auch aufzustehen gegen das Unrecht, was zum Beispiel in Russland dort mit dem homosexuellen Gesetz oder anderen Einschränkungen auch herrscht. Natürlich kann man da keine politischen Statements abgeben, aber selbstverständlich kann man eine Aussage zur Situation der Menschenrechte in Russland vor der Kamera machen, nach einem Lauf, nach einer Siegerehrung. Das ist doch gegenüber dem Öffentlich-Rechtlichen oder wer einen da befragt, möglich. Und da hätte ich mir sozusagen einen offeneren Umgang mit den politischen Problemen in Russland gewünscht. Und die Frage, was kann ich Athleten und Athletinnen zumuten und können die sozusagen da Katalysator für Politik sein? Das sicherlich nicht, aber ich glaube, dass die Sensibilität, in welchem politischen Umfeld bewege ich mich gerade, noch stärker hätte kommuniziert werden müssen.
Es gibt ja auch ein paar Sportler, die sich kritische Sätze trauen. Die Schweizer Weltklasse-Skiläuferin Lara Gut hat gesagt, man solle die Spiele nicht an Orte vergeben, an denen es überhaupt nicht um Sport geht. Herr Lark, Kritik ist schlecht fürs Prestige. Wie geht denn Putin mit sowas um?
Also diese kritischen Äußerungen von Sportlern, die hier bei Olympia antreten, die werden jetzt im russischen Fernsehen nicht breitgetreten, sondern das wird bislang ignoriert. Ich glaube auch ehrlich gesagt, dass wenn Sportler hier bei Olympia in Sotschi sich auch zu Menschenrechtslage, zu gesellschaftlichen, politischen Entwicklungen in Russland äußern werden in Interviews, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie deswegen von den Spielen ausgeschlossen werden. Es wird viele Athleten geben, die sich einfach nicht den Mund verbieten lassen. Ich denke da an Felix Neureuther beispielsweise, der sich ja auch sehr kritisch zu den Spielen äußert, oder Ted Ligety aus den USA. Da gibt es auch noch viele, viele andere.
Seit einem halben Jahr ist Thomas Bach, der Name ist schon gefallen, der Nachfolger von Jacques Rocke, der die Spiele nach Sotschi vergeben hat. Bach ist der erste Deutsche in diesem Amt. Bisher hat er Russland gegen die weltweite Kritik verteidigt, hat immer wieder betont, es gehe um den Sport, nicht um Politik. Herr Diegel, Sie kennen Thomas Bach. Ist das, was da in Sotschi passiert, seine Vorstellung von Olympia?
Also gewiss nicht. Und für Herrn Bach ist dies in der Tat eine ausgesprochen schwierige Aufgabe, denn es sind nun seine ersten Olympischen Spiele. Das sind die schwierigsten Olympischen Spiele der vergangenen Jahrzehnte. Und dass man seine Amtszeit nun mit einer derartigen Herkulesaufgabe beginnen muss, das ist auch für Herrn Bach nicht ganz einfach, denn er sieht die Probleme, er weiß, dass das IOC sich in einer schwierigen Entwicklungsphase befindet. Er weiß, dass die Spiele selbst umzubauen sind, dass sie zu verkleinern sind, dass man die Kosten dämpfen muss. Lassen Sie mich aber doch noch mal ganz kurz auf diese Problematik Menschenrecht zurückkommen. Mich ärgert vor allem eines, dass wir die anderen, die grundlegenden Menschenrechtsverletzungen in diesen Wochen und Monaten so gut wie gar nicht thematisieren, die aber in Verbindung mit den Spielen in Sotschi auf die Tagesordnung gehören. Das sind vor allem auch nach wie vor die unglaublichen Haftbedingungen in Russland, die im Grunde genommen ständig gegen die Menschenrechte verstoßen. Es sind auch die Verfahren, die Rechtsverfahren selbst, die in einem großen Widerspruch zu den Menschenrechten sich befinden. Und es gibt noch eine ganze Reihe von Menschenrechtsverletzungen, insbesondere gegenüber Minderheiten, die auf die Tagesordnung gehören. Es ist ein großer Fehler, dass wir uns nahezu ausschließlich nur noch mit der Homophobie beschäftigen und dabei verkennen, dass die grundlegende autoritäre Struktur dieses Systems in ganz anderen Menschenrechtsverletzungen zu beachten wäre. Und hier wäre vor allem auch die nationale und internationale Politik gefordert. Wenn nun die Politik glaubt, dass sie bei den Olympischen Spielen selbst in Sotschi nicht anwesend sein möchte, was ja nun einige hochkarätige Politiker artikuliert
also
haben.
Also Barack Obama, François Hollande und natürlich Bundespräsident Gauck, sie werden nicht nach Sotschi kommen, eben wegen dieser Menschenrechtsverletzung.
Dann müsste man genau dies von ihnen erwarten, dass sie dies auch öffentlich in aller Deutlichkeit artikulieren. Dass man in dieser Frage nun glaubt, dass die Sportler gleichsam das Medium der Artikulation werden zugunsten der Menschenrechte, das ist naiv und das ist auch ein Missverständnis, wenn man den politischen Charakter des Sports betrachtet. Entscheidend wäre, dass das IOC selbst sich mit diesen Fragen auseinandersetzt, in Verbindung mit den Gastgebern und den Organisationskomitees und im Dialog mit der Politik, sodass das IOC gemeinsam mit der Politik gegenüber dem Gastgeber die notwendigen Forderungen stellt, die zu stellen sind.
Frau von Kramon, ist es denn ein richtiges Signal, wenn sich der deutsche Bundespräsident eben nicht in Sotschi neben Putin zeigt?
Ich glaube, dass die Absage von Präsident Gauck, anschließend die von Barack Obama und dem französischen Präsidenten natürlich Bewegung in das politische Spiel in Russland gebracht haben. Und man kann dazu stehen, wie man will. Es ist ja kein Boykott. Wir rufen ja keinen Sportler und keine Sportlerin zum Boykott auf. Aber dass die Staatsoberhäupter sich neben Putin auf die Tribüne setzen und damit unnötig noch die Spiele aufwerten und schmücken, das sehe ich nicht. Und daher finde ich, dass es eine sehr gute und eine sehr kluge Entscheidung war. Und eben auch, weil Präsident Gauck ja auch gesagt hatte, er wartet auf die Athletinnen und Athleten zu Hause, empfängt sie da und wird sie auch entsprechend ehren. Ich glaube, das war ein richtiger Schritt. Aber was Sie vorher sagten, Herr Professor Diegel, das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Also Sie sind der Meinung, dass Herr Thomas Bach erkannt hat, dass es eine Reform geben muss. Und er hat quasi sichergestellt, dass die Menschenrechte während der Olympischen Spiele eingehalten werden. Dann frage ich Sie, wie kann es denn sein, dass der sehr anerkannte Menschenrechtsanwalt von Memorial, der sich wirklich für die letzten Migranten, die Zwangsarbeiter dort eingesetzt hat aus Zentralasien, dass der, obwohl er Karten hatte, keinen Besucherausweis bekommt? Das kann doch nicht sein. Der ist absolut ungefährlich und schreibt jetzt, dass er sich zwar Tickets für ein Eishockeyspiel in der Vorrunde gekauft hat, aber er hat keinen Besucherausweis bekommen. Also das sind doch die Probleme, die das IOC ganz schnell angehen muss. Und da kann man doch die russischen Organisatoren offensichtlich gar nicht alleine arbeiten lassen. Und da könnte ich Ihnen ganz viele Beispiele nennen. Und wenn ich Herrn Bach richtig im Kopf habe, dann habe ich immer noch im Kopf, dass er alles abstreitet, dass im Grunde alles in Ordnung ist, dass alles bestens ist, dass alle gut aufgestellt sind, dass der Weg der richtige sei. Also Kritik und wirklich ein Einsetzen eines Nachdenkens, eines Umsteuerns, einer Hinterfragung der Politik der bisherigen Unterstützer von ihm. Ja, Putin war ja ein maßgeblicher Unterstützer seiner Kandidatur, das darf man nicht vergessen. Und das quasi öffentlich in Frage zu stellen oder auch nur verdeckt in Frage zu stellen, das habe ich bisher nicht wahrgenommen. Ich sehe da auch überhaupt gar keine Ansätze für eine echte Verkleinerung, für ein Zusammenschmelzen, für eine Dekommerzialisierung, für eine Deckelung der Kosten. Ich meine, was wird Sotschi mit 42.900 Hotelbetten machen? Das sind Investitionsruinen. Ich habe eben gerade überlegt, selbst in Vancouver ist der Traum ja nicht in Erfüllung gegangen, dass damit jetzt eine nachhaltige Entwicklung angestoßen wurde. Auch da hat man Überkapazitäten geschaffen. Auch da ist man vieles nicht losgeworden. Und selbst die stoßen jetzt ihre Wasserstoffbusse ab, weil sie die variablen Kosten nicht decken können. Also offensichtlich glaube ich, dass das Zusammenpassen von Ansprüchen des IOCs mit dem, was das Gastgeberland wirklich danach noch benötigt oder was es zur Verfügung stellen kann, dass das bisher überhaupt nicht angegangen wurde.
Herr Lack, wenn jetzt wichtige Politiker nicht kommen, stört das die Festlaune des russischen Präsidenten?
Es wird ihn sicherlich ärgern, da bin ich mir ganz sicher. Aber auf der anderen Seite vertrete ich nicht die Meinung, dass das irgendetwas an der politischen Entwicklung in Russland verändern wird. Ich finde persönlich, dass man durchaus hier hinkommen sollte. Ich hätte es gut gefunden, wenn beispielsweise unser Bundespräsident hier gewesen wäre und auch ganz offen die prägnanten Themen angesprochen hätte. Dazu wäre er sicherlich in der Lage gewesen. Mich erinnert das so ein bisschen auch an die Situation in der Ukraine vor der Fußball-Europameisterschaft, wo auch viele gesagt haben, ja, wir kommen nicht, weil Frau Timoschenko in Haft sitzt. Und auch dort sieht man, ja, dass das überhaupt nichts verändert hat. Glücklicherweise konnte aber Janukowitsch diese EM jetzt nicht so zum eigenen Nutzen ausschlachten, dass er dadurch populärer geworden wäre. Man sieht, die Situation hat sich dort weiter zugespitzt und es ist eben wichtig, in Kontakt zu bleiben. Und ich finde, dass so eine Absage, auch wenn man sonst vielleicht gar nicht gekommen wäre, dass das eigentlich nicht viel bringt.
2008 hatten wir die Sommerspiele in Peking. Die nächsten Winterspiele gehen nach Pyeongchang in Südkorea. Auch der Weltfußballverband FIFA setzt auf autoritäre Regime. 2018 gibt es die WM in Russland, 2022 in der Wüste in Katar. Wie kommt das denn? Warum bevorzugen die Verbände offenbar ja diese autoritären Regime, Herr Diegel?
Ja, zunächst einmal liegt es daran, dass in der Auseinandersetzung diese Systeme sehr viel bessere Wettbewerbsbedingungen haben als offene Demokratien. Das liegt zum einen daran, dass ihre Entscheidungsprozesse in der Regel nicht an demokratische Entscheidungsprozesse gebunden sind. Sie können auch ihre Bewerbungen sehr viel schneller an Bedingungen anpassen. Und es kommt dann noch eines hinzu, dass hier Mittel bereitgestellt werden, die in westlichen Demokratien von Parlamenten und Gemeinderäten oder wer immer auch darüber entscheidet, nicht bereitgestellt werden können. Entscheidend allerdings ist dabei das Gremium, das darüber befindet. Und das Gremium ist in der Regel empfänglich für sogenannte Incentives. Das heißt, man hat wohl ein Pflichtenheft, das jeder Bewerber zu erfüllen hat. Aber wenn nun Bewerberstädte und Bewerbernationen über diese Pflichten hinaus noch mehr bieten als das, was ursprünglich eigentlich als notwendig erachtet wird, sind Verbände bei solchen Angeboten in der Regel sehr empfänglich. Das hat man zum Beispiel erlebt. Das hat man bei der Entscheidung FIFA erlebt. Das kann man bei den Olympischen Sommerverbänden beobachten, wenn sie ihre Weltmeisterschaften vergeben. Und das kann man auch bei den Winterverbänden beobachten. In China gibt es heute mehr als 20 Städte mit mehr als 10 bis 20 Millionen Einwohnern. Die alle können sich die Ausrichtung großer Ereignisse leisten. Und sie sind auch bereit, sich um solche Ereignisse zu bewerben.
Aber verbessert hat die Olympiade in Peking nichts.
Das würde ich ein bisschen anders sehen. Also zunächst einmal haben sie sehr moderne Sportstätten erhalten und der Sport ist mittlerweile ein Teil der chinesischen Alltagskultur geworden und die Sportstätten sind auch mit wenigen Ausnahmen sehr gut ausgelastet. Das heißt, hier wurde eine Infrastruktur zugunsten der Bevölkerung gebaut, die durchaus Sinn macht. Und im Übrigen muss man bei den Spielen von Peking durchaus darauf hinweisen, dass die Spiele selbst auch die chinesische Gesellschaft verändert haben. Sie wurde dadurch internationaler. Die sprachliche Kompetenz, insbesondere in Peking, wurde erheblich verbessert, was natürlich auch der ökonomischen Entwicklung Chinas zugutekommt. Wenn Sie sehen, wie viele Volunteers über ein spezielles Training an die Sprachen der Welt herangeführt wurden, dann sind das alles teilweise ungewollte Nebeneffekte, aber durchaus positive Effekte. Für China waren diese Spiele teuer, aber sie haben sich gelohnt.
Die Chinesen waren sicherlich im Vorfeld der Olympischen Spiele deutlich geschickter als die Russen, das mit ihrem homosexuellen Gesetz getan haben. Aber wer sich das Alltagsleben, auch das politische Leben in China heutzutage anschaut, der weiß natürlich, dass wir weit hinter die Zeit vor 2008 zurückgefallen sind. Es war in der Tat so, dass die Chinesen im Vorfeld und bei der Vorbereitung der Olympischen Spiele an vielen Stellen die Repressionsschraube ein bisschen aufgedreht haben. Und da haben alle gedacht, ah ja, die haben das verstanden. Es kommt zu einer Internationalisierung, es kommt möglicherweise wirklich zu einer Öffnung. Selbst mit Amnesty hatte ich gute Gespräche und wir haben gedacht, die Meinungsfreiheit wird wirklich gelockert und es gibt mehr Initiativen im ökologischen Bereich, die auch legal arbeiten dürfen, die sich registrieren lassen dürfen. Aber wenn Sie das Ganze jetzt anschauen und wenn Sie sehen, wie die Leute von der Straße weg verhaftet werden, wie Blogger, wie Schreiber, wie kleinere politische Aktivisten, die eigentlich vollkommen unwichtig sind, in den schwarzen Gefängnissen sitzen, die es eigentlich gar nicht mehr geben soll. Da sind Zehntausende in den letzten Monaten verhaftet worden. Das heißt, dass diese Olympischen Spiele wirklich einen Impact gehabt hätten auf die Gesellschaft, Öffnung, ja, was auch politisch trägt, was das Land auch nach vorne bringt, das sehe ich überhaupt nicht mehr. Also ich war 2008 auch der Meinung, dass das sich ändern könnte, aber wenn ich mir das jetzt anschaue, muss ich wirklich sagen, da muss es noch einen weiteren Mechanismus geben, der das stärker auch verfolgt und der das in irgendeiner Weise kontrolliert oder einen Austausch bringt oder irgendein Schiedsgericht, also irgendwas, was das Ganze stärker institutionalisiert als nur der eine Evaluationsbericht des IOCs.
Herr Lack, wie ist denn Ihre Prognose für Russland? Wird Sotschi das Land verändern?
Also ich glaube nicht, dass es die Verhältnisse grundlegend auf den Kopf stellen wird, aber es wird vielleicht den ein oder anderen Impuls geben, der von Sotschi ausgeht. Wir haben zum Beispiel heute uns hier mit Kollegen über das Thema Barrierefreiheit unterhalten. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht auch so ein Impuls ist, der dann irgendwann auf andere Städte überschwappt, dass man überhaupt dieses Thema mal erkennt. Ich glaube, dass das überhaupt das allererste Mal ist, dass sowas überhaupt geschieht. Ansonsten für die Bürger hier in Sotschi wird sich vielleicht das ein oder andere verbessern. Stromversorgung, Wasserentsorgung war ja ein Riesenproblem in Sotschi. Ein Großteil der Abwasser ist ja früher ungeklärt ins Meer geleitet worden. Hier sind zumindest Kläranlagen gebaut und weitere in Planung. Das könnte einen positiven Effekt haben, aber dass durch die Spiele das Land so grundlegend einen Schub nach vorne fährt, das wage ich zu bezweifeln.
Sicherlich, Barrierefreiheit in Peking gab es vorher nicht, die gibt es jetzt und genauso ist es mit Sotschi auch. Ähnlich ist es natürlich mit vielen Konzepten, die auch noch in den Bewerbungsunterlagen drin waren. Also zum Beispiel eine Müllentsorgung stand ja im Konzept drin, da hatte man ja großartige Pläne auch in Sotschi und als ich 2011 im Bürgermeisteramt oder im Rathaus in Sotschi war, haben sie mir auch noch erklärt, dass sie sozusagen die innovative Speerspitze für die Müllentsorgung werden wollen. Aber dann kam eben nichts mehr und das Ergebnis sind jetzt die vielen illegalen Müllkippen oder wer weiß, wo sie das Gros der Sachen wirklich hinfahren. Aber eine richtige energetische Müllentsorgung oder eine Mülltrennung etc. gibt es eben nicht. Und da würde ich mir natürlich schon wünschen, dass das IOC das Ganze engmaschiger auch verfolgt und sagt, oh ja, das steht auf dem Papier, ihr habt 7 Jahre Zeit. So, jetzt machen wir Halbjahresberichte, jetzt gucken wir, wo seid ihr, wie sind die Ausschreibungen etc. pp. Und wenn Sie jetzt sagen, Sotschi ist auf jeden Fall barrierefrei, sicherlich, aber braucht man dafür 40 Milliarden Euro, um Sotschi barrierefrei zu bekommen? Da würde ich sagen, das steht in keinem Verhältnis. Das kriegt man auch mit deutlich weniger Aufwand und vielleicht mit einem anderen Anreizsystem hin als mit großen Infrastrukturmaßnahmen. Und das ist so ein bisschen, wo ich einfach sehe, dass das unglaublich hohe Kosten sind für einen relativ geringen Output und daher eben auch nochmal ein Appell an das IOC, das Ganze deutlich zu verschlanken und dann eben ganz anders zu administrieren und im Vorfeld auch noch andere Kriterien mit einzubauen bei der Vergabe, den erweiterten Begriff über ökologische und menschenrechtliche Kriterien und das Ganze vielleicht dann auch mit den beteiligten Gruppen vor Ort, gerade in Russland, die waren sehr konstruktiv, die wollten sich beteiligen, die wollten, dass man mit ihnen die Konzepte durchspricht, also die waren keine Gegner der Spiele und sowas eben nicht zu nutzen, das finde ich absolut fatal.
Wir haben vorhin schon über Reformen beim IOC gesprochen. Seit über 90 Jahren, da hat dieses IOC einen ethischen Verhaltenskodex, die sogenannte Olympische Charta. Heute gehört dazu der Kampf gegen jede Form der Diskriminierung, der Widerstand gegen die kommerzielle Ausbeutung des Sports und der Athleten. Es gibt ökologische Richtlinien, der Kampf gegen Doping steht da drin. Braucht das IOC überhaupt Reformen, Herr Diegel, oder würde es einfach mal reichen, die eigene Charta ernst zu nehmen?
Also ich denke, die Papierform ist nicht so schlecht. Das heißt, die Olympische Charta ist nach wie vor ein äußerst modernes Dokument. Aber wie es eben so ist mit Compliance-Regeln und mit Ethik-Codes und Ethik-Kommissionen, solange sich nicht in den Machtstrukturen selbst etwas verändert, da wird man noch viele Ethik-Kommissionen besetzen können. Es wird sich nichts Wesentliches ändern. Ich glaube, die entscheidende Sprache, die das IOC in den nächsten Jahren zu verstehen haben wird, sie wird durchaus ökonomischer Natur sein. Die Spiele sind zu teuer geworden. Dies gilt vor allem für die Sommerspiele, aber auch die Winterspiele sind zu groß geworden. Und die Frage ist, hat man die Möglichkeit, das Rad zurückzudrehen, sie kleiner zu machen, dass die Spiele auch ausgerichtet werden können in Nationen vielleicht nur mit 20 oder 30 Millionen Einwohnern? Wenn heute Winterspiele in der Schweiz nicht mehr möglich sind, in einer der größten Wintersportnationen der Welt, dann stimmt etwas in der Konzeption des IOC nicht.
Ja, in Graubünden gab es die Absage, genau.
In Graubünden, in Stockholm, in München.
Auch in Wien.
Das sind Signale, die alle beachten müssen. Und ich denke, Da ist nun Herr Bach mit seinem IOC, mit seiner Exekutive gefordert. Das heißt, zunächst einmal müssen die Spiele selbst auch unter dem Aspekt der Dauer und der Belastung der Ausrichter auf den Prüfstand gestellt werden. Das, was heute von den Organisatoren an Pflichten abverlangt wird, kann auf Dauer nicht mehr gerechtfertigt werden vor Parlamenten. Man wird nirgendwo in einem offenen Parlament für derartige Pflichten zukünftig die Zustimmung erhalten. Und deswegen benötigen wir auch einen neuen Dialog über das, was Olympische Spiele kulturell bedeuten sollen. Wenn die Olympischen Spiele nur noch wahrgenommen werden als eine Geldmaschinerie, wo es eigentlich um nichts anderes mehr geht als um Prämien, Goldmedaillenbelohnungen, wo nur noch die Frage des Geldes im Zentrum steht, wenn diese Olympischen Spiele nur noch an diesem einzigen Wert ausgerichtet sind, so werden sie kaum eine Zukunft haben.
Ja, auch Bundesinnenminister Thomas de Maizière hat am Wochenende gesagt, die Spiele müssen kleiner werden, die Spiele müssen wieder bescheidener werden und das IOC müsse nun aktiv werden. Frau von Cramon, kleinere Spiele, reicht das?
Natürlich könnte man sich auch ein ganz anderes Konzept der Olympischen Spiele vorstellen. Und Herr Laak hat es ja eben angedeutet, die Handvoll Zuschauer, die am Ende aus Russland zu den Spielen reisen, die sind wirklich überschaubar. Und ich befürchte auch, es wird nicht so viele internationale Gäste geben, wie sich Russland das erträumt hat. Und wenn das das Ergebnis ist, dass wir ja doch immer mehr, ich glaube 98-99% der Zuschauer sitzen an den Fernsehern, uns die Olympischen Spiele am Fernseher angucken, dann kann man sich überlegen, ob man nicht ein ganz anderes Konzept der Olympischen Spiele auch mal andenkt und da, wo es gute Voraussetzungen gibt, da, wo es bestehende olympische Winterstätten gibt, wo es eben nicht notwendig ist, mit gravierenden Eingriffen, mit hohen Kosten die Menschen vor Ort auch zu belasten, ob das dann nicht vielleicht ganz anders organisiert werden kann in Zukunft. Auf jeden Fall ist es fraglich, warum eine große kommerzielle Vereinigung wie das IOC oder eben auch FIFA oder UEFA grundsätzlich steuerbefreit sind und das gesamte finanzielle Risiko bei den Ausrichterländern ist. Also neben allen ökologischen negativen externen Effekten, die wir ja offensichtlich haben und in Russland die Menschenrechtsfragen, sind es natürlich für uns in Deutschland auch die Frage, wie viel finanzielles Risiko wollen wir für 14 oder 17 Tage Sportparty eingehen. Und da glaube ich zu Recht, dass es eben nicht nur radikale Globalisierungsgegner sind, die sich darüber Gedanken machen, sondern die das grundsätzlich in Frage stellen. Brauchen wir das wirklich? Müssen wir mehrere Milliarden hier ausgeben an Garantien, die aber dann teilweise eben zum Einsatz kommen für diesen Sportspaß, der, wenn man 20 Jahre später die gleichen Sportstätten wieder braucht, ja erneut modernisiert werden und erneut überholt werden, die also dann auch nicht mehr aktuell sind. Also ich glaube, diese Steuerbefreiungsfrage, und jetzt komme ich kurz auf Herrn de Maizière, der genau diesen Punkt nämlich nicht angesprochen hat. Ich hatte das in den letzten ein, zwei Jahren häufiger im Bundestag thematisiert und habe gemerkt, dass ich damit ziemlich alleine bin. Also jetzt, wenn wir zum Beispiel Champions League oder andere große Sportereignisse nach Deutschland holen, dann wäre ich durchaus bereit zu sagen, das könnt ihr gerne machen, aber natürlich brauchen wir genauso wie von jedem kleinen Orchester, wir Steuern einziehen und zwar richtig viel Steuern einziehen. Werden wir das natürlich auch bei den großen Sportereignissen machen? Warum sollen die gerade, die am meisten verdienen, steuerbefreit davon kommen? Aber diese Fragen werden ernsthaft gar nicht gestellt. Und da glaube ich nicht wirklich, dass die Politik verstanden hat, wo die Reise hingehen muss.
Herr Laak, wie ist Ihr Gefühl vor Ort in Sotschi? Ist die weltweite Kritik am IOC, an Russland wieder vergessen, wenn Putin ab Freitag tatsächlich die perfekten Spiele gelingen?
Also ich glaube, dass ab Freitag der Fokus wesentlich stärker auf das Sportliche geht. Natürlich werden wir ja hier vor Ort schauen, was weiter rund um die Spiele passiert und werden auch die politischen Entwicklungen während der Zeit hier in Russland beobachten. Aber es war auch schon damals bei der Europameisterschaft in der Ukraine so, dass in dem Moment, wo dann tatsächlich ein Turnier beginnt oder jetzt in diesem Fall die Spiele losgehen, tja, die Kritik, die Monate und Jahre lang vorher geäußert wurde, doch zumindest für den Zeitraum der Spiele dann in den Hintergrund tritt.
Ein Fest für Putin. Verkommt Olympia zum Prestigeobjekt? Das war das Thema in diesem SWR2-Forum. Und für die Diskussion bedanke ich mich bei der grünen Sportpolitikerin Viola von Cramon, bei dem Sportfunktionär und Sportwissenschaftler Professor Helmut Diegel und danke nach Sotschi an Stefan Laak, ARD-Hörfunkkorrespondent für Russland. Am Mikrofon war Matthias Hege.